Mikas Matrix. Der feministische unter dem politischen Podcast.
Hey und herzlich willkommen. Autoritäre Regierungen sind frauenfeindlich, das wissen wir. Doch frauenfeindliche Politik wird auch in einer Demokratie gemacht, so wie jetzt hier bei uns. Die schwarz-rote Bundesregierung nennt es Reform. Doch bei ihren Sparplänen ist sie blind für die Lebensrealität von Frauen. Bei Gesundheit, Pflege, Rente, Elterngeld und Unterhaltsvorschuss wird gekürzt, gedeckelt, umgebaut. Und Frauen zahlen die Rechnung. Darüber müssen wir reden. Und das will ich heute mit Franziska Brandner, der Bundesvorsitzenden der Grünen. Von Franziska Brandner will ich wissen, ist das noch eine Sozialreform oder schon frauenfeindliche Sparpolitik? Kommt her und hört zu. Ich bin Bashamika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram. Dies ist die 63. Folge von Mikas Matrix. Und außer dem Gespräch mit der Grünen gibt es eine Geschichte über indigene Frauen in Kanada, den mansplainigen Zwischenrufer, die gute Nachricht und natürlich auch Silke Burmeesters Kolumne Sexistische Kackscheiße. Los geht's. Und zur Einstimmung hier ein paar Sätze von Bundeskanzler Merz, der uns die Sparpläne schmackhaft machen will.
Denn heute ist ein besonderer Tag, auch für die Bundesregierung, denn wir haben heute Morgen eine Reform der gesetzlichen Krankenversicherung beschlossen, die wir durchaus historisch nennen dürfen. Wir haben in einer großen Kraftanstrengung in kürzester Zeit Vorschläge einer von uns eingesetzten Finanzkommission Gesundheit geprüft, angepasst und in ein Gesetz überführt, das heute die erste wichtige Hürde genommen hat, nämlich im Bundeskabinett. Wir haben in kürzester Zeit diese große Reform unseres Gesundheitssystems auf den Weg gebracht. Mit dieser Reform schaffen wir für lange Jahre Sicherheit für die Menschen in Deutschland, für die Versicherten, für aber auch alle, die an diesem Gesundheitssystem, mit diesem Gesundheitssystem zusammen arbeiten.
Hallo Frau Brandner, schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
Frau Brandner, wir haben es ja eben am Beispiel Gesundheit gehört. Kanzler Merz verkauft seine Reform als historisch. Solche Superlative braucht er, oder?
Ja, es ist historisch auch schlechtes Paket. Die Auswirkungen werden wir alle noch spüren. Es wird zu einem ziemlich ungesteuerten Krankenhausschließen führen. Für die Psychotherapie ist das wirklich katastrophal. Und es wird das kürzen, was Frauen und also viele Frauen sich erkämpft haben, natürlich auch mit Männern in der Pflege, an Tarifverträgen, an besseren Arbeitsbedingungen. Das wird wahrscheinlich an vielen Orten wieder aufgemacht werden.
Also ich glaube ja, er denkt, die gesamte Reform ist historisch. Und die betrifft ja also nicht nur Gesundheit, Elterngeld, Unterhaltsvorschuss, Pflege, Rente. Und diese Sparpläne treffen ja auch genau diejenigen, die weniger verdienen, unendlich viel unbezahlte Arbeit leisten und niedrigere Renten bekommen. Also Frauen. Ist das eigentlich noch eine Sozialreform oder ist das eine frauenfeindliche Sparpolitik?
Ich finde es wirklich eine frauenfeindliche Politik. Das geht zu Lasten von Frauen. Man sieht es in jedem einzelnen Reformpaket. Ja, bei der Pflege sollen jetzt die pflegenden Angehörigen weniger Rentenpunkte dadurch ansammeln können. Und wenn wir wissen, dass 60 bis 66% bis zu 2/3 sind es Frauen, die pflegen, dann kriegen halt die Frauen wieder weniger Rentenpunkte. Und wenn es um die wirklich schwer zu pflegenden Menschen sind, also die mit einem hohen Pflegebedarf, dann sind wir sofort bei über 70% Anteil von Frauen. Mhm. So, und dann haben wir eben.
Und das können wir bei allen Bereichen.
Das können wir bei allen Bereichen.
Die ich eben genannt habe, eigentlich durchgehen.
Aber es ist so hart, weil die Frau verdient dann in dem Moment weniger, weil sie arbeitet ja weniger. Häufig sind es die Töchter oder eben die Frauen. Und dann kriegen sie in der Rente ja nochmal wieder weniger. Also die haben eigentlich zweimal dann jetzt einen Nachteil davon. Und das ist schon ziemlich hart, wenn man weiß, dass die Frauenarmutsquote in der Rente eh schon bei über 20% liegt, dann wird man da jetzt noch ein paar mehr in die Altersarmut schicken.
Und was mich daran immer besonders empört ist, aber darüber werden wir ja noch im Einzelnen sprechen, dass sich diese Regierung offenbar einfach darauf verlässt,
dass Frauen
ja, dass sie so viel Geduld haben.
Mehr, ja, und immer noch mehr an unbezahlter Arbeit leisten.
Ja.
Kurz, haben Sie eigentlich schon mal, Sie sind ja nicht erst seit gestern in der Politik, haben Sie es eigentlich schon mal erlebt, dass es eine Regierung gibt, der die Frauen so scheißegal waren, wie es bei dieser Regierung der Fall ist?
Ja, das gab schon auch in der Geschichte, ja. Also ich habe ja angefangen,
naja, aber Politik selbst zu machen. Bei Schröder nicht.
Aber ich habe angefangen, Politik zu machen bei Kohl. So, und da hatte ich schon damals auch den Eindruck, dem war das eigentlich auch alles scheißegal. Aber nee, es ist schon, ehrlich gesagt muss ich sagen, es ist ja noch nicht mal offen frauenfeindlich, sondern sie sprechen ja immer nur von den Alleinerziehenden, von den Pflegenden, von denjenigen, die sich um die Kinder kümmern, von den Elternteilen. Also man sagt ja noch nicht mal, wir treffen jetzt die Frauen, sondern man beschönigt es ständig. Dabei geht es um die Frauen.
Ja, aber das ist, glaube ich, genau der entscheidende Punkt, es nicht deutlich zu machen. Und diese Verschleierungstaktik gibt es ja auch an unterschiedlichen Stellen. Also zum Beispiel, dass man irgendwo ganz viel wegnimmt, aber auf der anderen Seite ein bisschen was dazu nimmt. Das ist ja auch so etwas, was den Widerstand aus der Bevölkerung auch lähmen soll, oder?
Ja, das ist das eine. Und vor allen Dingen sind es natürlich auch Gruppen, die meistens eh schon sehr viel auf der Platte in ihrem Leben haben. Alleinerziehende häufig gerade froh sind, wenn sie so um die Runden kommen und dann nicht die Gruppe sind, die mit dem Trecker vorm Kanzleramt steht. Ja, es sind einfach auch die Menschen, die eh schon eine hohe Belastung haben und der Organisationsgrad ist nicht so hoch wie bei anderen Betroffenen.
Aber ich hoffe ja, dass sich das möglicherweise ändert. Darüber können wir ja nachher auch noch mal reden. Also viele Maßnahmen, die jetzt geplant sind, klingen ja wahnsinnig technisch. Beitragsstabilisierung, Entlastungsbetrag, Aktivrente. Wo versteckt sich denn aus grüner Sicht die größte frauenpolitische Sprengkraft?
Also beim Elterngeld, bei dem, was bei Alleinerziehenden gekürzt werden soll, beim Unterhaltsvorschuss und eben das, was die Pflege anbetrifft. Aber eigentlich genauso im Gesundheitsbereich, da arbeiten maßgeblich Frauen.
Das heißt also überall ist Frauenpolitik.
Eigentlich überall. Wenn ich jetzt so durchdenke, ich wüsste gar nicht, welchen Bereich ich davon jetzt ausnehmen soll, wo es nicht besonders hart Frauen trifft. Nee, ist eigentlich überall. Vielleicht bei den Alleinerziehenden sind die Zahlen noch am krassesten. Also sind ja 82% an sich sind Alleinerziehende. Und wenn es darum geht, dann wie viele dann, also von denjenigen, die Grundsicherung empfangen, sind es 93% Frauen. Da können wir dann eigentlich schon fast sagen, es geht nicht um alleinerziehende Elternteile, sondern es geht um alleinerziehende Mütter.
Es geht um die Mütter. Ich würde gleich gerne mit Ihnen über zwei Punkte nochmal genauer reden, also über das Elterngeld und den Unterhaltsvorschuss. Aber vorher noch eine ganz andere Frage, die mich auch schon länger umtreibt. Was ist eigentlich los mit unserer Frauenministerin, mit Karin Prien? Was tut sie für Frauen?
Ich hatte am Anfang gedacht, als sie Ministerin wurde, dass sie jemand sein würde, der das im Blick hat. Wirklich, aus Schleswig-Holstein kommend, hatte ich den Eindruck, hatte sie da eine positive Rolle gespielt gehabt. Zumindest die bundesweite Wahrnehmung, fand ich, war erstmal so, dass man davon ausgehen konnte, dass sie durchaus auch Frauenrechte auf dem Schirm hat. Und bin seither sehr enttäuscht von ihr. Übrigens auch, wenn es darum geht, Demokratieleben, also auch Demokratieprojekte zu retten. Da ist sie ja auch eine derjenigen, die da radikal irgendwie kürzt und Bereiche rausnimmt. Deswegen finde ich sie eine Enttäuschung mit Blick auf ihre Arbeit und weiß auch nicht genau, warum. Also warum sie sich darum nicht kümmert. Sie könnte darüber sich ja durchaus profilieren. Es gibt aber ja sonst niemand anderen in der Regierung, der das wirklich macht.
Ja, aber das ist, glaube ich, genau der entscheidende Punkt. Also immer wenn ich Karin Prien live erlebt habe, hatte ich eigentlich den Eindruck, als Frau gefällt sie mir eigentlich gut. Ihr Auftreten, ihre Selbstsicherheit, ihre Klarheit, finde ich alles super. Die Inhalte finde ich absolut grottig. Und was glauben Sie denn zum Beispiel bei den Kürzungsplänen? Weil Sie sagen, sie könnte sich eigentlich profilieren. Ist sie an diesen Punkten eine Überzeugungstäterin oder hat sie einfach zu wenig Gewicht im Kabinett? Denn ich erinnere mich, dass es Lisa Paus ja auch wahnsinnig schwer hatte. Also welches Gewicht hat aus Ihrer Beobachtung überhaupt eine Frauen- und Familienministerin, auch in einer Regierung, die sich eben nicht mehr so konservativ gebärdet, wie es zum Beispiel noch bei Kohl war?
Also das ist ja nicht der größte Haushaltsposten insgesamt in dem Bundeshaushalt. Aber natürlich, wenn man vorgibt, dass alle Haushalte kürzen müssen, dann landet man beim Etat von Frau Prien sehr schnell auch bei den Frauen. Ja, aber bei anderen Haushalten auch.
Ich meine, sie ist ja eine Frau. Ja,
genau, Ministerin, aber sie Frauenministerin also ist. Aber natürlich ist auch der Unterhaltsvorschuss ist in ihrem Haushalt Elterngeld. Also es gibt schon viele Maßnahmen, die eine besondere Bedeutung für Frauen haben, die in ihrem Haushalt, also in ihrem Haushaltsplan sind. Und deswegen muss man da eigentlich anders rangehen und sagen, in dem Bereich haben wir eher eine Klammer drum und sagen, in diesen Zeiten sind Bildung, Familie, Kinder wichtig, dass bei denen wirklich alles ankommt. Schließlich, ja, was
das ist die Zukunft.
Ist die Zukunft. Wir haben ja nicht so wahnsinnig viele Rohstoffe sonst in diesem Land, ja. Aber es geht auch einfach darum, eine Gesellschaft zum Zusammenhalten zu bringen und zu gucken, dass sie alle gute Chancen haben. Das heißt, eigentlich, sobald man anfängt zu sagen, jeder Haushalt muss gleich viel kürzen, ist es in dem Haushalt einer Familien- und Frauenministerin sehr schnell, finde ich, zu Lasten von Kindern und Frauen. Und das muss man dann halt politisch wollen, dass man sagt, wir machen hier einfach mal den Rasen mehr und gehen da nicht spezifischer gegen vor. Und es gibt ja Bereiche, wo man eben auch Gelder holen könnte, also zurückholen könnte. Das ist das, was mich ärgert, dass wir da immer nur den Rasen mehr, die Kürzungen haben und ich mir überlegen, zum Beispiel beim Unterhaltsvorschuss, ja, da kann man auch Geld wieder zurückholen.
Genau.
Also warum machen wir das nicht besser?
So, das überlegen wir uns gleich, weil wir beide.
Wie wir das machen. Aber das, ne, ich finde ja auch durchaus berechtigt, dass man sagt, der Staat muss irgendwie sparen, aber wie kann er sinnvoll machen? Und natürlich hat Frau Prien an manchen Stellen schon signalisiert, dass sie es vielleicht persönlich anders machen würde, aber am Ende sich damit offensichtlich nicht durchsetzen konnte.
Aber wie gesagt, auch Lisa Paus hatte ja wahnsinnige Schwierigkeiten, sich durchzusetzen. Also Lisa Paus wollte ja an bestimmten Stellschrauben drehen. Also sie wollte mehr für Kinder tun. Sie wollte das Elterngeld reformieren. Sie wollte, dass die Väter mehr in die Verantwortung genommen werden, dass es wirklich mehr partnerschaftlich geht. Sie wollte eine Familienstaat sein. Das heißt, dass beide Elternteile, wenn ein Kind geboren ist, erstmal für 2 Wochen zu Hause bleiben können. Mit all dem hat sie sich nicht durchsetzen können und hat ja sogar auch beim Elterngeld kürzen müssen. Was für einen Stellenwert haben denn Frauenministerin, Familienministerin und Frauenbelange grundsätzlich?
Die müssen immer 10-mal härter kämpfen als die anderen. Das liegt damit zusammen, dass eben da nicht die Lobbygruppen sofort auf dem Schirm stehen. Das ist, glaube ich, wirklich einer der Hauptgründe.
Das heißt, wir Frauen haben zu wenig Lobby?
Ja, und die Kinder noch mehr. Also ich finde wirklich, das ist in diesem Land, sieht man das, wir haben keine Kinderrechte im Grundgesetz. Wir haben eine Politik, wo häufig auch die Rechtsprechung dann im Zweifel sagt, irgendwie der Lärm, der ist schädlich. Also ne, wir haben einfach in, finde ich, sieht man immer wieder bei uns nicht eine besonders familienfreundliche Haltung, Grundhaltung. Vielleicht ändert sich das. Ich arbeite auch schon seit Jahren dran. Manchmal denkt man sich, könnte auch schneller vorangehen. Aber genau, das ist halt immer noch dieses Gedöns, ne? So, und das heftet dem an. Und mein Eindruck ist deswegen, dass man da schon nochmal 10-mal härter kämpfen muss für die Dinge und sie immer anders begründen muss als über die Kinderrechte oder Frauenrechte. Also man muss sie dann begründen und sagen, wenn wir das machen, können die Frauen mehr arbeiten. Wenn wir das machen, werden die Kinder bessere Arbeitnehmer. Also sagen, man macht es dann immer aus der Begründung heraus, es ist ökonomisch nötig, was ja häufig stimmt. Aber es wäre halt auch einfach schön, wenn die Frauen aus Selbstbestimmung heraus arbeiten können.
Vielleicht haben Kinder und Frauen Menschenrechte. Genau. Vielleicht könnte man auch so argumentieren. Ja. Und deswegen.
Aber es ist meine Erfahrung, dass das dann meistens besser hilft, als einfach zu sagen, ja, ist einfach auch ein Recht, hier gut aufzuwachsen.
Lassen Sie uns mal über die 2 wichtigen Bereiche reden, die wir vorhin schon kurz angesprochen haben. Also Elterngeld und Unterhaltsvorschuss. Die Bundesregierung plant ja etwas, was sie eine Reform des Elterngelds nennt. Also die maximale Bezugsdauer soll von bisher 14 auf 12 Monate sinken. Und zugleich sollen Väter
es heißt ja immer der zweite Elternteil, aber es sind in der Regel Väter, künftig mindestens 3 Monate nehmen müssen, damit dann überhaupt diese 12 Monate ausgeschöpft werden. Sie haben vorhin schon mehrfach darauf hingewiesen, es trifft doch wieder Frauen und Mütter, weil sie weiterhin den größeren Teil der Elternzeit übernehmen.
Also an sich würde ich mir ja wirklich wünschen, dass es dazu führt, dass mehr Väter auch wirklich...
Das wünschen wir oder sagen wir mal, ich auch.
Ja. Also das möchte ich einfach voranstellen, ja, weil ich das an sich ja richtig finde zu sagen, es muss fairer aufgeteilt werden zwischen beiden Elternteilen, wie wir das zum Beispiel in den skandinavischen Ländern sehen, wo das ja auch dazu führt, dass dann, ich rede jetzt einfach vom Vater, weil häufig ist es so, nochmal eine andere Bindung zum Kind aufbaut in den ersten Jahren, die er dann über die ganzen Lebensjahre hat und dadurch mehr in der Verantwortung ist. Das ist eigentlich gut, wenn man sagt, am Anfang gehen beide mehr zusammen in die Verantwortung, dann trägt sich das durch. Das Problem ist ja nur, dass es gekoppelt wurde an eine Kürzung von 14 auf 12 Monate und in ganz Deutschland fast überall, es gibt Ausnahmen natürlich, aber in der Regel die Kitas ja ab einem Jahr anfangen. Und dann die Frage ist, wenn der Vater diese Monate dann nicht nutzt, dann bleibt die Mutter sitzen auf den Monaten, die dann fehlen, bis ein Kind dann in eine Krippe, in eine Kita kommen kann. Und dann
das
ist
heißt,
die Frage,
es wären dann nur noch bei 12 Monaten, wären es 9 Monate.
9 Monate, genau. Und dann ist es mal
für die Mutter,
genau.
Beziehungsweise für den Elternteil, der am Anfang
ist. Und deswegen würde ich sagen, tendenziell würde schon dazu führen, dass eben nicht alle Väter das machen und dass es dann bedeutet, dass die Mutter die Herausforderung hat, die restlichen 3 Monate dann irgendwie zu überbrücken, bis es überhaupt einen Platz gibt fürs Kind. Und das ist die Schwierigkeit daran. Ne? Per se zu sagen, wir wollen, dass Väter mehr verpflichtende Monate haben, finde ich gut.
Bin ich voll bei Ihnen.
Ja, in der Realität wird es, glaube ich, eher zu einem nachteiligeren Ergebnis für Frauen führen. Und an sich finde ich eben die Kürzung auch schwierig. Ja? Es bringt übrigens so ein bisschen mehr als 400 Millionen. Ja, wenn man sich jetzt anschaut, das ist so ungefähr die Summe von der Flugticketsubventionierung, die jetzt wieder eingeführt wird. Na, also es sind so die Sachen, wo man halt sagen muss, naja, Geld ist ja schon da. Man muss halt abwägen, was einem jetzt erstmal wichtiger ist.
Ja, und was ich daran immer so irre finde, dass hier wirklich, wie Sie sagen, um einzelne Millionen gefeilscht wird und die dann bestimmten Bevölkerungsgruppen oder auch der Hälfte der Bevölkerung nicht mehr zugutekommen. Aber bei Rüstungsprojekten versenkt man mal kurz ein paar Milliarden, weil die nicht mehr zustande kommen, ne?
Oder Dienstwagenprivileg 1,5 Milliarden, ne? Damit könnten Sie das Elterngeld, Unterhaltsvorschuss, Kindersofortzuschlag, wäre alles mitgezahlt.
Aber warum wird das nicht in der Öffentlichkeit skandalisiert?
Aber wir versuchen das. Also wir haben das auch eine Kampagne oder einen Aufruf dazu nochmal gefahren, informieren darüber, machen dazu unsere Social-Media-Arbeit, versuchen es auch in der Presse immer wieder deutlich zu machen und zu sagen, hier, es gibt diese Alternativen, zu sagen, wir hätten keine Prioritäten, stimmt einfach nicht. Es wurden klare Prioritäten gesetzt zulasten von Frau.
Das Elterngeld war ja eigentlich mal ein Instrument zur Gleichstellung.
Ja.
Und jetzt sagt Karin Prien, die Frauen- und Familienministerin, sie rechnet damit, durch diese 3 Monate, die der Vater in Zukunft nehmen muss, damit überhaupt die 12 Monate ausgeschöpft werden können, dass sie dadurch ganz viel Geld spart. Also mit anderen Worten, sie rechnet überhaupt nicht damit oder will es vielleicht überhaupt nicht, dass die Väter sich mal überlegen, bin ich nicht vielleicht auch mal für mein Kind verantwortlich? Soll ich nicht vielleicht, was Sie eben sagten, mit dafür sorgen, dass eine Bindung aufgebaut wird, indem ich einfach da bin und verfügbar bin für das Neugeborene? Sondern Karin Prien geht davon aus, die Kerle machen das, was sie immer gemacht haben. Die nehmen, wenn überhaupt, 2 Monate und dann möglichst auch noch zusammen mit der Mutter des Kindes. Also was steckt denn da für eine Idee dahinter? Da geht es doch nur um Ökonomie und der Grundgedanke der Gleichstellung ist komplett weg.
Ja, es ist offensichtlich eingeführt worden mit dem Kürzungsgedanken und nicht mit dem Gleichberechtigungsgedanken. Ja, und wenn man sich wirklich anschaut, welche Modelle von Elterngeld führen zu Gleichberechtigung, dann muss man einfach nach Skandinavien schauen. Dort ist übrigens der Haupthebel, dass eine große Teilzeit besser angerechnet wird und vor allen Dingen länger gestreckt werden kann. Also dass man dann einfach die Zeiten verlängern kann, auch parallel. Und das führt dann dazu, dass sich das so ein pendelt, ja, so bei 80% jeweils bei Vater und Mutter und man das dann über mehrere Jahre auch durchzieht, was meistens ja ganz gute Modelle sind und wo eben beide durchaus in der Verantwortung sind. Das heißt, wenn man schauen will, wie geht das eigentlich gleichberechtigt, kann man ganz gut nach Skandinavien schauen.
Ja, und vor allen Dingen glaube ich ja, dass Väter sehr viel lernen können, wenn sie zu Hause bleiben, auch für die Gesellschaft. Also
viele Väter schätzen das total, diese Bindung, die sie danach zum Kind haben. Wirklich, also ich kenne kaum einen, der es gemacht hat, der danach gesagt hat, oh Gott, mache ich nie wieder. Sondern die gesagt haben, das war eine relevante Zeit für mich und ich habe dadurch eine ganz andere Verbindung aufbauen können zu meinem Kind. Und die bleibt ja fürs Leben. Deswegen denke ich auch, das ist halt immer noch eine Frage, wie wird es in den Unternehmen gesehen? Ja, ist es da ganz klassisch, dass man sagt, ja klar, du gehst genauso in die Elternzeit, wie das die Frau tut. So, ich glaube, da gibt es immer noch, auch nicht überall, na, längst nicht mehr überall, aber es gibt das immer noch, wo man dann eher guckt, ist ja seltsam, na, wenn jemand länger macht als die 2 Monate. Ich glaube, die 2 Monate sind jetzt einigermaßen etabliert. Aber da wird eben häufig auch gefragt, na, wo warst du denn?
Genau, so, weil man dann ja in der Regel gemeinsam wegfährt.
Ja, auch nicht alle, ne, können sich auch nicht längst nicht alle leisten und so, aber es ist so, aber es ist trotzdem immer noch die längeren Phasen bringen an manchen Stellen schon, glaube ich, noch ein Augenbrauenziehen mit sich und deswegen, ja, da ist noch einiges zu tun und
aber wissen Sie, was ich daran überhaupt nicht verstehe? Mir ist es ja so gegangen, als Taz-Chefin, da sind sehr viele Männer in Elternzeit gegangen, die hieß damals noch anders, weil man in der Taz halt relativ wenig verdient und die Männer häufig Frauen hatten, die mehr verdient haben. Also wenn die Männer in der Taz waren, sind sie dann länger in Elternzeit gegangen als ihre Partnerin. Und ich habe das absolut begrüßt und unterstützt, weil ich die Erfahrung gemacht habe, du hast da ein Team von Leuten und da sind jüngere Männer, die gehen als Männer in die Elternzeit und kommen als Menschen zurück. Das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber was ich damit meine ist, sie lernen häufig so viel soziale Kompetenzen, die man natürlich dann auch in dem Unternehmen extrem braucht. Verantwortungsgefühl, also ein Verantwortungsgefühl, was vorher häufig gar nicht da war. Fürs gemeinsame Denken, in größeren Zusammenhängen denken und so weiter und so weiter. Deswegen verstehe ich das nicht, warum nicht in allen Unternehmen, wenn ein Kind kommt, die Väter verpflichtet werden, eine längere Elternzeit zu nehmen.
Darf ich nochmal ganz kurz, weil Sie was Wichtiges angesprochen haben, warum auch häufiger die Väter die kürzeren Zeit nehmen. Das hat natürlich schon finanzielle Gründe, weil meistens sind ja die Männer diejenigen, die mehr verdienen als die Frauen. Und es sich finanziell dann einfach besser rechnet, wenn die Mutter länger Elterngeld empfängt als die Mutter.
Das fängt aber ja meistens erst an nach dem ersten Kind. Also bei gut ausgebildeten.
Ja, bei gut ausgebildeten ist das so. Aber selbst dort, je nachdem, ab welchem Alter man anfängt und diejenigen, die schon länger im Berufsleben stehen, und das sind manche über Ende 20 ja auch schon, dort gibt es dann schon immer einen Unterschied. Und das geht eben meistens zu Lasten dann bei den Frauen. Und deswegen ist es wichtig, dass Sie das ansprechen. Es gibt nicht nur die Seite Arbeitgeber, sondern auch die Frage, wer verdient eigentlich mehr?
Genau.
Und um die das Familie, der Gender Pay Gap schlägt da auch voll durch.
Spielt da genauso eine Rolle. Auf der anderen Seite ist es ja so, selbst wenn der Vater ein bisschen mehr verdient, wenn das nicht ganz eklatant ist, dann rechnet sich das ja über die Zeit. Denn wenn man sich überlegt, dass beide die Elternzeit gleichermaßen aufteilen, dass beide anschließend in Teilzeit gehen und nicht so wie jetzt die Frau kleine Teilzeit, der Mann in der Regel Vollzeit, da entwickelt sich doch genau das, was nachher den Frauen so wahnsinnig auf die Füße fällt.
Bei der Rente, bei allem. Absolut. Das ist wegen, sagte ich ja vorhin, dass in den skandinavischen Ländern, ne, dort, wo es darum geht, dass beide durchaus Teilzeit machen, weil ich glaube, 2 Leute, die Vollzeit arbeiten mit kleinen Kindern, gerade auch im Plural, das ist wirklich herausfordernd und fast nicht machbar.
Und ist auch den Kindern
nicht zu wünschen. Und ist auch sozusagen wirklich schwierig, ne? Kriegen manche auch hin, will ich gar nicht absprechen, aber es ist auf jeden Fall herausfordernd. Und deswegen kommt es dann schon darauf an zu sagen, wer macht welche Art von Teilzeit? Und da finde ich schon, wenn man das so hinbekommt, dass eben beide eine große Teilzeit machen, ist es erstens gerechter aufgeteilt und auch für die alles, was da zusammenhängt, ja, Rente, alles, was da hängt, einfach auch besser. Und ja, die Modelle in den skandinavischen Ländern haben wesentlich höhere Pflichtanteile für die Väter.
Was wäre denn aus Ihrer Sicht das, was beim Elterngeld jetzt eigentlich anstünde, statt der Kürzungen?
Wir hatten vorgesehen, es sogar eher um wenige Monate zu verlängern und dafür aber wirklich beide Elternteile jeweils mit 6 Monate in die Pflicht zu nehmen und 6 Monate nur flexibel zwischen den Eltern zu haben. Also zu sagen, es gibt eben 6, 6, die sind Pflicht und dann gibt es aber nochmal 6 on top. Das heißt, im Zweifel fällt eine Frau nicht unter die 12 Monate. Das ist das, was wir zu Beginn hatten.
Aber also dass das ein Jahr auf jeden Fall garantiert ist.
Genau. Aber man hat eben einen höheren Pflichtanteil auch für die Väter oder das andere Elternteil, damit dort eben wirklich es an einer Strecke auch zu einer größeren, wie Sie ja gesagt haben, Verantwortung kommt, die dann ja auch soziale Kompetenzen mit sich bringt. Man lernt ja auch Mama sein. Das ist ja am Anfang auch wirklich aufregend. Also ich erinnere mich daran, man lernt ja selber unglaublich viel in der Zeit.
Was mich daran auch wundert, also an den jetzigen Plänen, wir haben ja einen großen Arbeitskräftemangel. Und wenn man die Idee hat, wir haben da ja Ressourcen, zum Beispiel bei Frauen, wenn sie stärker in Vollzeit gehen, nach einer bestimmten Zeit mit den Kindern oder eben nicht überhaupt ganz aufhören mit dem Job, wenn sie von dem Moment an, wo sie das erste Kind bekommen. Also wenn die Bundesregierung Frauen zu mehr Erwerbsarbeit motivieren will, dann müsste sie doch konsequent ganz andere Instrumente stärken, die die Mütter eben vor der Teilzeitfalle oder eben der Rentenarmut schützt.
Aber wissen Sie, das ist übrigens eine der Sachen, die mich wirklich geärgert hat in den letzten Wochen und Monaten, weil Friedrich Merz ja ständig sagt, die Leute sollen in Deutschland mehr arbeiten. Wirklich.
Klar.
Also das sagt er ja konstant.
Sie sind alle faul.
Außer ihm. Außer ich. Auf jeden Fall sollen wir eigentlich alle leisten und schaffen und so. Und vielleicht hatte, also ne, ich kenne halt genügend Leute, die gerne mehr arbeiten würden, wollen und denen es eben aufgrund von fehlenden Betreuungsmöglichkeiten etc. gar nicht möglich ist. So unter Dach, also das ist das, wo ich immer denke, Mann, mach's halt möglich. Also ja, du hast hier fantastische Frauen in diesem Land, übrigens auch ein Teil der Väter, die auch sagen, ich würde ja wieder mehr arbeiten, wenn die Kita verlässlich wäre, wenn ich eine Nachmittagsbetreuung hätte. Und das ist überhaupt der Ansatz dieser Bundesregierung, mich immer so nervt, die immer nur guckt, ja, wo sind eigentlich die Defizite, da hauen wir rein und nicht zu gucken, wo können wir eigentlich noch was ausbauen und das verbessern. Wie können wir eigentlich Menschen das ermöglichen, das zu tun, was wahrscheinlich auch im Sinne der Gesellschaft für uns alle gut ist, aber individuell eben auch. So, und da, klar, könnte man wesentlich mehr machen. Da muss man übrigens sagen, ich bin ja ganz glücklich drüber, in den ersten Entwürfen, die der Paritätische ja auch dann an die Öffentlichkeit gebracht hat, sah es ja noch danach aus, dass der Rechtsanspruch auf einen Ganztag verschoben werden soll. Da haben wir auch stark dagegen mobilisiert, weil wir gesagt haben, wirklich, du kannst doch nicht jeden Tag sagen, die Frauen sollen mehr arbeiten und dann
keine Betreuung
und den Anspruch nochmal schieben. Auf die sozusagen, dann lassen wir die Sonne so, und das ist ja zum Glück jetzt wenigstens nicht gekommen. Aber das zeigt ja wenigstens, dass manchmal Mobilisierung hilft, aber es ist trotzdem immer noch zu wenig. Es bräuchte mehr Gelder vom Bund auch an die Kommunen dafür. Aber ja, es ist eigentlich irre, dass wir darüber im Jahr 2026 überhaupt noch reden, dass wir immer noch keine verlässliche Betreuung haben.
Das finde ich unglaublich.
Also das so geht es mir eigentlich eher immer noch.
Wenn nur wir beide drüber nachdenken, seit wie vielen Jahrzehnten das Thema ist. Also es gibt ja so frauenpolitische Dauerthemen. Ja. Da fragt man sich wirklich, geht's noch?
Also es ist ein bisschen besser geworden. Ich glaube, es gibt weniger diese Rabenmutter, wenn die Mutter überhaupt arbeitet. So bin ich ja noch aufgewachsen, weil meine Mutter hat auch mal gearbeitet. Und das war dann bei uns in der Kleinstadt immer die Rabenmutter. So. Und die, ich glaube, das ist besser geworden. Aber an sich haben wir ja immer noch keine verlässliche Betreuung überall.
Ich glaube, mit der Rabenmutter, das ist nur deswegen besser geworden, weil die Leute mehr von Biologie verstehen und wissen, dass Rabenmütter großartig sind und auch Rabenväter. Also, dass sie das wirklich partnerschaftlich hinkriegen.
Das ist immer eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Aber genau, von daher, es hat sich schon ein bisschen was bewegt. Ich glaube, es ist selbstverständlicher, wenn Mütter heute auch arbeiten. Aber das Umfeld hat sich zwar auch verbessert, aber immer noch nicht auf dem Level, wo man eigentlich denkt, 2026 könnte man sein im Verhältnis zu allen anderen europäischen Staaten um uns herum.
Ja, und was ich auch so irre finde, ist, dass Kanzler Merz in all seinen Reden der letzten Monate sich immer darstellt als der Ermöglicher, der sozusagen die positiven Seiten heben will. Ich glaube, er denkt da eigentlich immer nur an die Unternehmen, aber nicht an das Potenzial, was in der Bevölkerung steckt.
Aber für die Unternehmen wäre es auch gut, wenn diese Frauen eine verlässliche Betreuung hätten und die Väter mal. Ganz ehrlich, also ich kenne viele Unternehmer, die sagen, wissen Sie, hier vor Ort, ich mache selbst jetzt meine Betriebskita, weil es mir zu blöd ist, darauf zu warten, dass der Staat es macht. Also viele Unternehmer wären dankbar, wenn der Staat sich um das kümmern würde, wofür er zuständig ist, nämlich Bildung.
Ein weiteres Aufregerthema bei diesen ganzen sogenannten Reformplänen ist ja auch der Unterhaltsvorschuss. Also da plant die Familienministerin, die Leistung künftig nur noch bis zum 16. Geburtstag eines Kindes zu zahlen, statt wie bisher zum 18. Lebensjahr. Das betrifft ungefähr 80.000 Kinder. Und sie sind selbst alleinerziehende Mutter und es trifft überwiegend Mütter. Sagen Sie doch mal aus der Praxis, selbst wenn Sie möglicherweise ganz gut finanziell dastanden als Alleinerziehende, haben Sie doch eine Vorstellung, worauf wirkt sich das unmittelbar aus, wenn man ein Kind hat?
Genau, ich habe das Glück, dass ich keine finanziellen Nöte habe als Abgeordnete. Aber ich weiß trotzdem, dass eine 16-jährige Tochter, so alt ist meine gerade, nicht weniger Geld braucht als ein 12-Jähriger.
Vielleicht eher mehr. Genau.
Tendenziell eher mehr. Aber es auf jeden Fall nicht so ist, dass man sagen kann, ab 16, 17 brauchst du das Geld nicht mehr. Also sozusagen, das kann man auf jeden Fall festhalten. Und die Verantwortung fürs Kind endet ja nicht mit dem 16. Geburtstag. Und hier können wir wirklich zum allergrößten Teil über Mütter reden. Na, wenn wir, also Unterhaltsvorschuss bedeutet ja, dass eigentlich das andere Elternteil, in sehr vielen Fällen der Vater, ja, in über 82% der Fällen der Vater, den Unterhalt zahlen sollte für das Kind, nicht für die Mutter. Wir reden über den Unterhalt für das Kind, dem nicht nachkommt, aus welchen Gründen auch immer, und dann der Staat einspringt. Das ist der Unterhaltsvorschuss. Deswegen heißt er auch Vorschuss, weil eigentlich legt der Staat es nur aus. Das ist keine Sozialleistung.
Genau, ja. Weil die Väter sollen eigentlich
zurückzahlen.
Genau.
Genau, die haben auch eine Verpflichtung, können wir gleich noch drüber reden. Eigentlich ist es, der Staat springt ein, weil der Vater es gerade nicht will oder kann. Und deswegen ist es ein Unterhaltsvorschuss. Es ist wirklich wichtig, finde ich mal zu sagen, da hat die Mutter nichts falsch gemacht, das Kind hat nichts falsch gemacht, sondern in den meisten Fällen der Vater kann nicht zahlen, will nicht zahlen. Und dann springt der Staat ein. So, und da finde ich, muss man wirklich sich, wenn Sie mir einmal erlauben, dass ich einfach nur mal die Zahlen, wie in welchen Anteil des Frauen betrifft, ja, dass wir einfach dort sehen, die letzten Zahlen, die es dazu gibt, ist der Anteil der Frauen wirklich als Unterhaltsvorschussempfänger, ist 90%. Ja, also es gibt auch 10% Väter, die Unterhaltsvorschuss bekommen, aber 90% reden wir von Frauen. Und wenn man das eben dann nochmal ausweitet und sieht, diejenigen, die dann in der Grundsicherung sind, dann muss man einfach wissen, dass 33% aller Alleinerziehenden in Grundsicherungsempfang sind.
Das heißt, sie haben sowieso
die haben schon so oder so ein Minimum. Genau, also sozusagen, das ist die von Armut am meisten betroffene Gruppe Deutschlands, genau. Sind Alleinerziehende. Ja, es gibt keine Bevölkerungsgruppe, in der Anteil so hoch ist wie bei Alleinerziehenden. Wenn man sich das anschaut, ist es, wenn man die Anteil der Kinder, über die wir reden insgesamt, sind es fast 1 Million Kinder, um die es am Ende geht. Und das sind schon mit die Ärmsten. Dort kommt viel zusammen. Und von dem, was der Unterhaltsvorschuss aktuell kostet, das sind rund 2,4 Milliarden, die der Staat vorlegt, ist die Rückholquote knapp über 20%. Das heißt, 80% werden nie gezahlt.
Das ist echt viel. Wenig.
Also es ist genau viel, was der Staat zahlt, wenig, was er zurückholt. Ja.
Lassen Sie uns noch mal einen Moment bei den Müttern bleiben. Was ich daran auch so empörend finde, ist, das Armutsrisiko haben wir eben schon angesprochen. Aber ich kenne sehr viele alleinerziehende Mütter unter meinen Freundinnen, auch unter Kolleginnen. Diese Frauen stehen unter einem wahnsinnigem Druck. Weil sie eben alles alleine schultern müssen. Also
jede Entscheidung muss man alleine treffen. Allein schon das. Und man kann nicht sagen, so, ich kann jetzt gerade nicht, spring du mal bitte ein. Einfach dieses Moment zu haben, na, man ist besonders müde, man kann gerade nicht, man muss sich einmal kurz rausnehmen und sagt, hier, jetzt übernimm du mal. All das gibt's einfach nicht. Man ist einfach immer verantwortlich.
Ganz genau. Und da geht die Familienministerin hin und erhöht diesen Druck auf die Frauen nochmal.
Also jetzt mal ehrlich. Irgendwer muss diesen Sozialstaat ja retten. Und wenn Frauen da zufällig öfters betroffen sind, naja, dann liegt das doch nicht an der Politik, sondern an der Biologie.
He's Mr. Know-it-all.
Frauen können eben besser Pflege, Kinder, Arzttermine, die Berufsarbeit unterbrechen, später weiterarbeiten. All das ist nichts wirklich für Männer. Deshalb wäre es auch unfair, sie damit zu belasten. Und diese ganze Kritik, die Reformen gingen zu Lasten von Frauen, das ist doch total übertrieben. Die Regierung sagt doch ausdrücklich Elternteile, Angehörige, Versicherte und Beschäftigte. Da steht nirgends Frauen, also kann es auch nicht frauenfeindlich sein. Nehmen wir nur mal den Unterhaltsvorschuss. Es ist doch viel pragmatischer, wenn der Staat bei den Alleinerziehenden spart, statt zu versuchen, das Geld bei den Vätern einzutreiben. Auch bei der Pflege sehe ich das Problem nicht. Wenn Leistungen gekürzt werden, heißt das doch nicht, dass Frauen mehr pflegen müssen. Wer das am Ende macht, ist eine reine private Entscheidung. So wie Teilzeit oder Altersarmut. Kurz gesagt, diese Reformen sind nicht frauenfeindlich. Sie verlassen sich eben nur sehr stark darauf, dass Frauen funktionieren und diese Gesellschaft am Laufen halten. Das ist doch eigentlich ein Kompliment.
Frau Brandner, wir hatten den Punkt ja vorhin schon mal kurz. Ich denke ja, an einer Stelle hat der Mansplainer doch recht. In der Debatte ist ja wirklich oft neutral von Elternteilen die Rede, auch wenn es eben um den Unterhaltsvorschuss geht. Übrigens auch in den Medien, nicht nur in der Politik. Und diese Sprache verschleiert doch total, dass es in der Praxis eben vor allem die Väter sind, die sich ihrer finanziellen Verantwortung entziehen. Oder wie kann es eigentlich sein, dass in diesem Land einfach das Gefühl vorherrscht, man müsse Männer schützen?
Ich kenne das selber von mir, weil wenn ich drüber spreche, man will ja auch die Väter, die in der Situation sind, nicht diskriminieren oder unter den Tisch fallen lassen. Ja, also es gibt ja ein paar, die das machen. Das ist ja nicht null.
Sie meinen die Zahlen?
Die Zahlen.
Ja, natürlich.
Ja, aber deswegen sagt man der andere Elternteil, weil wenn man einfach nur sagt, der Vater, stimmt es halt nicht komplett. So, deswegen sage ich immer überwiegende Anzahl Väter. So. Aber ich kenne den Reflex selber, dass man dann nicht einfach per se sagen will, der Vater oder die Mutter, sondern der andere Elternteil, weil es eben Diversität gibt. Aber natürlich führt es in der Tendenz dazu, dass man über die Frauen gar nicht mehr spricht.
Und die sind ja die Betroffenen.
Also und die sind schon halt eben in der übergroßen Mehrheit, wie gesagt, beim Unterhaltsvorschuss sogar 90%. Ja, da kann man jetzt auch nicht mehr für eine, ist einfach eine übergroße Mehrheit, sind es halt dann doch die Frauen. Und das sehe ich schon auch mit Sorge, dass manchmal ein Versuch, durchaus die Vielfalt, also es gibt eben die Väter, die das machen, auch korrekt anzusprechen, man dann eben aber mit unter den Tisch fallen lässt, dass es eigentlich hauptsächlich Frauen trifft.
Ich glaube, dass beim Schutz der nicht zahlenden Väter ja auch noch eine ganze Menge anderes Zeug mitschwingt. Denn warum zum Beispiel hat die Regierung keine verlässlichen Zahlen, welche Elternteile jetzt nach Geschlechtern getrennt nicht zahlen? Die gibt es nicht.
Der aber beim Unterhaltsvorschuss zum Beispiel ist es ja an sich schon so, der Vater meistens, es gibt auch Mütter, aber in allermeisten Fällen der Vater, zahlt nicht den Unterhalt für das Kind. Dann muss die Mutter den Unterhaltsvorschuss beantragen. Warum eigentlich die Mutter? Also allein schon die Arbeit, die mentale und de facto Arbeit, den beantragen zu müssen.
Sich mit den Behörden
auseinanderzusetzen.
Weil man hat ja als Alleinerziehende
hat man ja
so
Zeit dafür.
Zeit.
So, die liegt schon in Deutschland bei der Mutter. Das ist schon eigentlich absurd. Na, weil die kann ja, also der hat ja wirklich eigentlich keinen, also außer, dass sie sich halt ums Kind kümmert. Aber eigentlich ist das ja, müsste das die Aufgabe des Vaters sein, selber den Antrag dann zu stellen und zu sagen, hier, ich schaff's gerade leider nicht, in lieber Staat. Dann haben wir in Deutschland ein System, wo der Unterhaltsvorschuss sehr dezentral bei den Kommunen administriert wird. Also wo es vor Ort darum geht, was ja schon mal eigentlich gut ist, aber die Frage dann, wer holt das Geld zurück, ist eben auch vor Ort bei über 2000 Stellen in Deutschland, ja, die das jeweils versuchen zu machen. Und in vielen Jugendämtern ist häufig, und ich kann das dann auch nachvollziehen, die Priorität, wenn es gerade brennt, dass man sich erstmal um ein Kind kümmert, was gerade vielleicht in Gefahr ist und was die Unterstützung braucht, bevor man das Geld zurückholt. Na, ist nicht flächendeckend so, manche haben das auch geteilt, aber erstmal nachvollziehbar, das sind sehr, sehr dezentrale Stellen, die dafür verantwortlich sind. Es gibt keinen automatischen Datenabgleich mit den Finanzämtern. Ja, also
man kann überhaupt nicht nach.
Man kann das nachvollziehen, aber es ist komplex. Man muss dann immer das alles beantragen. Also sozusagen, es ist einfach in Deutschland extrem komplex für die Jugendämter. Die sind häufig eben in der Verantwortung. Und dann, und das ist eigentlich, finde ich, mit das Krasseste, was wir in Deutschland haben, der Anspruch des Staates, das Geld zurückzuholen, verjährt nach 3 Jahren.
Na toll.
Also so schnell werden sie in keinem anderen Bereich in Deutschland ihre Schulden los. So, und nach
dem Ideal, man landet dann nicht bei der Schufa oder sonst ja, was. Genau. Aber wenn man keinen Unterhalt zahlt,
nach 3 Jahren sind sie wieder raus.
Das ist ein Kavaliersdelikt. Wissen Sie, was ich daran auch unglaublich finde? Vor ein paar Monaten habe ich eine Knolle bekommen wegen Falschparken und vergessen, die zu zahlen. Das waren 20 oder 25 Euro. Und ich wohne am Stadtrand von Berlin. Und plötzlich standen eines Vormittags, ich arbeite viel zu Hause, plötzlich standen eines Vormittags 2 Polizisten bei mir vorm Gartentürchen, begrüßten mich und sagten, es ist nichts Schlimmes passiert, also weil man ja möglicherweise erwartet, dass man jetzt eine Hilfsbotschaft bekommt von irgendwelchen Unfällen oder so. Die sind tatsächlich gekommen, weil ich meine Knolle mit 20 oder 25 Euro nicht gezahlt hat. Ich hatte sie in der Zwischenzeit gezahlt, das wussten die aber noch nicht, haben sie mir aber dann geglaubt. Das heißt, es werden 2 Polizisten losgeschickt, ich gehöre zu Potsdam, es werden 2 Polizisten losgeschickt, weil ich eine Knolle von 20 Euro nicht bezahle. Und gleichzeitig sind die Städte und Kommunen nicht in der Lage, bei säumigen Vätern das Geld einzutreiben?
Also ich bin der Überzeugung, dass man es auch stärker bündeln müsste. Also dass man einfach Inkassostellen gründen müsste. Manche Bundesländer machen das schon, wo das zentral gesteuert wird, dass man den automatischen Datenabgleich hat mit allen Stellen, die die Finanzdaten haben und dass eben es nicht mehr nach 3 Jahren verjähren darf. Also man könnte da wirklich einiges ändern und dann es besser vollstrecken. Ja, es haben ist Sie einfach eine, wirklich, also na, es gibt bestimmt Väter, man muss es wollen. Es gibt bestimmt Väter, die selber nicht genügend verdienen oder die gar nicht verdienen. Das ist alles okay.
Das wollte ich Sie fragen. Wissen Sie, wie viel Prozent der Väter, die nicht zahlen, eigentlich wirklich nicht zahlen können?
Darüber gibt es leider wirklich keine seriösen Daten. Ja, und ich würde auch.
Viele rechnen sich einfach arm.
Genau, und man kann ja dann auch sagen, ich arbeite jetzt dann halt nur noch Teilzeit, keine Ahnung was, und dann muss man auch nichts mehr zahlen. Also es gibt ja auch wirklich, das gibt es unterschiedlichste Gründe. Und ich würde auch immer sagen, es gibt einen relevanten Anteil, der es wirklich eigentlich gerne will, der es aber finanziell nicht kann. So, ich finde, das ist auch total korrekt. Dort wäre es übrigens trotzdem okay, wenn es nicht so schnell verjähren würde, weil vielleicht im Laufe seines Lebens hat er ja nochmal die Chance, es zurückzuzahlen. Aber zumindest in dem Zeitpunkt.
Kind lebt in der Regel etwas länger.
Auch noch etwas länger und so. Aber deswegen finde ich, ne, es gibt diesen Anteil, den will ich auch gar nicht kleiner reden, als er ist. Aber ich glaube nicht, dass er bei fast 80% liegt.
Es ist ja jetzt in der Diskussion, man solle säumigen Zahlern, ich nenne jetzt einfach mal die männliche Form, man solle säumigen Zahlern den Führerschein entziehen. Das wird ja sehr kontrovers diskutiert. Also mein erster Reflex war, als ich vor einigen Jahren überhaupt von dieser Idee hörte, super. Das würde vielleicht sozusagen so stark in den Alltag eingreifen, dass sich dann Väter, die nicht zahlen wollen, wirklich überlegen, habe ich nicht doch die Kohle? Auf der anderen Seite gibt es aber auch genügend Gegenargumente.
Wie gesagt, ich glaube, dass es irgendwelche Druckmittel schon braucht. Das kann der Führerscheinentzug sein. Ich denke, effektiver ist wirklich der automatische Datenabtausch, eine Bündelung für die Rückholung für Inkasso und eben auch eine Änderung der Verjährungsfristen. So, das sind, glaube ich, die Dinge, die im Vordergrund stehen sollten. Und dann natürlich kann man sich, also finanzielle Strafen machen ja keinen Sinn, weil sie zahlen ja nicht. Also das heißt, sie werden auch die finanzielle Strafe nicht zahlen können. Deswegen ist schon richtig, sich dann zu überlegen, was sind dann eigentlich, oder es gibt ja auch finanzielle Strafen, aber die dann zu erhöhen, kann man machen, aber wahrscheinlich wird der Druck dadurch nicht unbedingt größer. Und deswegen ist der Führerscheinentzug schon so ein Hebel. Sie haben ja gesehen, in Argentinien hat Milei ja einfach gesagt, die Väter dürfen nicht in die USA ausreisen, wenn sie zu Hause keine Unterhaltsleistungen getan haben. Das war ja die ähnliche Argumentation. Ne? Also wenn ein Vater in die USA fliegen kann, wenn er sich ein Spielticket leisten kann, dann kann er auch einen Unterhalt zahlen. Oh, das sind ja alles die Personen.
Das ist wahrscheinlich das einzig Vernünftige, was Milei
jemals
überhaupt hat.
Genau. Das Einzige, wo man sich positiv auf Milei beziehen kann. Aber immer, es kam ja auch bei ihm aus dem Gedanken heraus, irgendwie, warum soll der Staat es zahlen, wenn der Vater das Geld hat, in die USA zu fliegen? Und deswegen sind das schon so die Punkte, wo man sich auch schon überlegen kann, was ist bei uns ein Äquivalent. Der Führerschein ist in Deutschland durchaus heilig. Er ist natürlich aber auch für viele nötig, um zum Arbeitsplatz zu kommen.
Und wenn jemand nicht arbeiten kann, dann kann er
auch eher nicht zahlen. Genau. Und das ist sozusagen der Nachteil davon, dass man sagen muss, da muss man dann schon sehr gut aufpassen, dass man nicht jene trifft, die vielleicht sogar zahlen wollen würden, wo es irgendwie gerade schwierig ist und dadurch dann noch ihren Job verlieren. Weil das wäre natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders.
Mit anderen Worten, es hängt wieder alles mit allem zusammen. Wenn der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs besser wäre, dann wäre das auch mit dem Führerscheinentzug nicht so schwierig. Wir sprachen am Anfang auch kurz darüber. Was mich ja immer ein bisschen wundert, dass diese Bundesregierung keine Angst davor hat, dass Frauen massenhaft auf die Straße gehen angesichts dieser frauenfeindlichen Reformen und dagegen protestieren. Sind wir als mehr als die Hälfte der Bevölkerung wirklich so schwach? Die haben keine Angst.
Ich habe neulich gesagt, ich würde an Herrn Merz Stelle nicht davon ausgehen, dass die Geduld von Frauen in diesem Land endlich ist. Dass sie irgendwann auch mal den Geduldsfaden reißt und sagt, so jetzt reicht's. Aber dafür müssen wir stärker überall, so wie hier heute, hervorheben, dass es am Ende eben Frauen trifft. Weil in der Sprache, in der Politik, aber auch in den Medien reden wir eben immer von einem Neutrum. Und deswegen habe ich schon den Eindruck, dass sich viele auch gar nicht so davon angesprochen fühlen und sich vielleicht deswegen auch gar nicht so zusammentun. Es gibt ja, fand ich jetzt, gab es ja den Frauenstreik. Ich fand, das war gar nicht schlecht, einfach mal zu zeigen. Es gibt es ja in vielen anderen Ländern auch schon, was eigentlich passiert, wenn Frauen diesen Teil der Arbeit mal nicht machen. Und ansonsten geht es darum, ja, Proteste zu organisieren, Demos. Wir machen gerade wirklich viele Aufrufe, informieren darüber. Ja, aber ich denke, am Ende braucht es eben einen lauteren Aufschrei. Und wir haben es ja gesehen, als es um das Thema Gewalt gegen Frauen ging, da haben wir ja wirklich eine gute Mobilisierung hinbekommen. Ich bin auch stolz darauf, dass wir jetzt im Bundesrat nur Ja heißt Ja haben, im Europaparlament nur Ja heißt Ja. Jetzt hoffentlich kommt es irgendwann auch im Bundestag. So, da hat man schon gemerkt, wenn man so eine gesamte Gesellschaft mobilisiert, dann kann man auch einen Unterschied machen. Und ich hoffe wirklich, dass in der nächsten Welle es jetzt wirklich um diese Fürsorge, die Care-Arbeit geht und die Reformen, die eben dort hart reingehen. Das ist noch nicht so auf der Oberfläche, aber ich denke, das wäre jetzt eigentlich die nächste auch Mobilisierungswelle, wo wir dafür sorgen müssten, dass in dem Bereich Frauen zusammenstehen. Und eine Sache, die ich jetzt im Herbst mache, es gibt bis jetzt keine Gruppe der alleinerziehenden Mütter im Bundestag. Wir sind ziemlich wenige und wir fangen das jetzt mal an, parteiübergreifend, uns mal zusammenzutun. Und ich hoffe, dass wir dadurch vielleicht einen Teil schon mal auch etwas anders sehen können im Bundestag. Ja, es sind wirklich wenige und ganz viele alleinerziehende Mütter im Bundestag machen es noch nicht mal öffentlich.
Weil sie sich nicht trauen?
Weil sie sich nicht trauen. Weil dann, also ich sage mal, dieser Rabenmutter-Vorwurf, der ist ja dann sofort, was, du bist Abgeordnete und alleinerziehend, das muss ja ganz schlimm sein für dein Kind. Oder du kriegst das gar nicht gut hin. Na, wenn jetzt ein Jens Spahn sagt, ich muss ja leider Familie und Fraktionsvorsitz geht nicht zusammen. Ich kann Ihnen sagen, die alleinerziehenden Mütter im Bundestag, die denken, was? Ja, also das hat mit deiner Glaubwürdigkeit zu tun, aber nicht, dass du jetzt Vater wirst. Aber es ist wirklich erschreckend, wie viele das nicht öffentlich sagen, dass sie alleinerziehend sind.
Also nach dem Motto, nur gemeinsam werden wir es hinkriegen. Sie machen Ihre Gruppe der Alleinerziehenden im Parlament. Und ich hoffe, die Zivilgesellschaft mit all den Verbänden, die es ja auch gibt und Initiativen von Frauen, gehen auf die Straße. Vielen Dank, Frau Brandner. Sehr schön, dass Sie da waren.
Herzlichen Dank für die Möglichkeit, darüber zu sprechen.
Wusstet ihr, dass in Kanada indigene Frauen besonders häufig von Gewalt betroffen sind und dass sie oft einfach verschwinden? Annika Bremiker erzählt, was ein Kollektiv dagegen unternehmen will.
Hallo Bascha, ich wollte dir heute von dem Rote-Kleider-Alarm erzählen. Das ist ein Projekt hier in Kanada, das so vom Namen her vielleicht erstmal nett klingt, aber einen ernsten Hintergrund hat. Denn rote Kleider, die sind hier das Symbol für vermisste und ermordete indigene Frauen. In einer kanadischen Provinz, in Manitoba, da könnte es bald ein Warnsystem geben, das beim Verschwinden indigener Frauen die Bevölkerung per Handymitteilung informiert und um Wachsamkeit bittet. Ja, dahinter steckt, dass indigene Frauen und Mädchen hier überdurchschnittlich viel Gewalt erleben. Die Tötungsrate von indigenen Frauen und Mädchen zum Beispiel, die ist hier etwa 6-mal höher als die von Nicht-Indigenen. 2019 kam auch eine offizielle Untersuchung zu dem Schluss, dass diese Gewalt gegen indigene Frauen eine nationale Krise in Kanada sei und dass sie auf den Kolonialismus zurückgehe, also auf daraus entstandene, teils noch heute bestehende Gesetze und Diskriminierungen der Frauen. Ich habe vor kurzem mit Sandra de la Ronde gesprochen, das ist die Vorsitzende des indigenen Komitees, das eben diesen Red Dress Alert entwickelt hat, der helfen soll, indem er ein schnelleres Handeln bei vermissten Fällen ermöglicht. Sie hat mir erzählt, wie wichtig es sei, dass dieses Projekt gemeinsam mit indigenen Gemeinden entwickelt wurde und auch in der Praxis indigen geleitet sein soll. Das könnte kulturelles Verständnis bei der Aufnahme von vermissten Fällen ermöglichen oder die Nutzung indigener Sprachen. Für die Umsetzung des Entwurfs gibt es im Moment noch ein paar Hürden, vor allem die langfristige Finanzierung. Deshalb wirkte Sandra ungeduldig. Sie hat mir gesagt, die Gewalt gegen indigene Frauen, die sei so alt wie das Land, das könnte man nicht über Nacht beheben, aber man müsse eben das Beste tun, um anzufangen. Im Mai 2026 hat die Regierung dem Projekt zuletzt neue Mittel zur Verfügung gestellt. Also, vielleicht wurde der Entwurf ja umgesetzt, wenn wir uns das nächste Mal sprechen, und rettet dann wirklich Leben. Bis dahin, viele Grüße aus Kanada.
Hey, danke, liebe Annika. Ein Alarmsystem bei Gewalt gegen Frauen, das bräuchte es nicht nur in Kanada. Annika Bremiker gehört zum Netzwerk Deine Korrespondentin. Mehr zu den Korrespondentinnen findet ihr in den Shownotes. Hallo Silke, jetzt bist du wieder dran. Hier ist Silke Burmeister mit ihrer Kolumne.
Scheiße. So, und nun wieder ich, mit einem kleinen Ausflug ins Land der Männlichkeit und derer, die die Regeln machen. Während wir in Deutschland an dieser Stelle Jens Spahn ins Feld führen können, der in seiner Rolle als christlicher Politiker Regeln für Menschen macht, an die er sich selbst nicht hält, haben die USA Pete Hegseth. Bei ihm sind keine zweierlei Maß zu befürchten, wenn er fordert, männliche Soldaten ab 30 Jahren einem Testosterontest zu unterziehen. Hegseth, der die männliche Spannkraft seines Körpers dadurch zu betonen versucht, dass er stets Anzüge trägt, die zu knapp geschnitten sind und unter dem persilweißen Hemd verschiedene radikal, fundamentalistisch, christlich, martialische Tattoos auf der Haut hat, hat seine Position nicht umsonst von Verteidigungsminister in Kriegsminister umbenannt. Folglich fällt auch die Kriegstauglichkeit seiner Truppe in seinen Beritt, und weil er, wie seine Tattoos zeigen, sich als eine Art Kreuzritter versteht, der den Willen Gottes in die Welt bringt, sollen auch seine Mannen mehr sein als nur Flecktarn mit Wumme. Hegseth ist im Kreuzzug für ein neues Bild vom Mann. Einer, der vor Kraft protzt und dem der Kampfwille, die Lust am Töten aus den Poren tropft. Männer, mit denen die Kriege, die die USA angeblich zu führen hat, zu gewinnen sind. Deshalb der Testosterontest, deshalb die Zufuhr des Hormons sollte der Wert unter dem der Norm liegen. Denn Testosteron, das weiß der Mensch, macht den Mann zu dem, was unter Mann verstanden wird. Es fördert Aggressivität und Risikofreudigkeit und im besten Falle auch die Potenz. Womit wir wieder zu Jens Spahn kommen, über dessen Potenz wenig bekannt ist, der aber im Gegenteil zu Mr. Hegseth das Vaterwerden nicht aus dem Ärmel schüttelt, sondern auf die Hilfe einer Frau angewiesen war, die das, was sein Ehemann herausgeschüttelt hat, also aus seinem Glied, nicht aus dem Ärmel, in ihrem Körper aufnahm, auf das ein Kind daraus erwuchs. So, und bevor diese Kolumne noch wirrer wird, und hier noch mehr Hennen und Eier verglichen werden, das Elementare, das die beiden Christen Spahn und Hegseth vereint. die Auslegung der Regeln, wie der Herr sie braucht. Denn ob im piefigen Deutschland eine Nulpe wie Jens Spahn feststellt, dass das, was er als Politiker Gesetz werden lässt, die reine Lehre sei, seine Bedürfnisse aber das echte Leben, oder ein Ehebrecher wie Hexet behauptet, Jesus Christus habe ihm persönlich verziehen, dass er seine damalige zweite Ehefrau betrog und ein Kind mit einer anderen zeugte, beide Gottesgläubige eint, dass sie mit ihren Vorstellungen anderen Menschen und vor allem Frauen das Leben schwer und mitunter zur Hölle machen, sich selbst aber über diese Regeln stellen. Ich denke, es ist Zeit für ein Zeichen vom Herrgott. Möge er einen Blitz in die bigotten Männer fahren lassen, beziehungsweise zwei in jeden einen.
Hey und danke, liebe Silke. Und weil wir ja mit dieser Episode noch nicht am Ende sind, kommt jetzt die gute Nachricht. Und heute aus Europa. Die europäische Bürgerinitiative My Voice, My Choice ist mit dem Victis-Preis für die Stärkung von Frauen des Europarats ausgezeichnet worden. Die Initiative hat mehr als 1 Million Unterschriften gesammelt. Sie setzt sich dafür ein, dass Frauen in Europa ganz unabhängig von ihrem Wohnort Zugang zu einem sicheren Schwangerschaftsabbruch haben. Mit dem Preis würdigt der Europarat nicht nur den Erfolg der Kampagne, sondern auch das Engagement von hunderten Organisationen und tausenden Ehrenamtlichen, die sich europaweit für die Selbstbestimmung von Frauen einsetzen. Und der Victis-Preis ist einer der bedeutendsten europäischen Preise für Gleichstellung und Frauenrechte. Und er zeigt, wenn sich Frauen über Ländergrenzen hinweg zusammenschließen, gestalten sie europäische Politik. Ihr Lieben, das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Zum Schluss noch einen Satz. Erinnert ihr euch, dass es in der letzten Episode um Frauen in der Mitte des Lebens ging? Die britische Autorin und Ökofeministin Sharon Blackie hat dazu etwas Tolles gesagt. Mit 60 war ich nicht bereit aufzugeben. Ich fing gerade erst an. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion: Bascha Mika. Produktion: Simon Eichinger. Rubriken: Silke Burmeister, Jörg Krauthöfer und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Ein Podcast von Funke.